Herzlich willkommen zum aktuellen Eisszene-Podcast. Mein Name ist Xenia und wir legen auch gleich los mit den News dieser Woche und zwar direkt mit den News rund ums iDevice und da mit einem Gerücht, das diese Woche die Runde macht und keinen sehr erfreulichen Ausblick für Besitzer eines iPhone 3GS und eines iPod Touch 3G bietet, denn angeblich soll es iOS 5, dessen Vorstellung ja übernächste Woche im Rahmen der WWDC erfolgen dürfte. Ich glaube, da kann man wirklich fest von ausgehen, dass das passieren wird. Jenes iOS 5 soll angeblich dann nur noch für Geräte mit A4 oder A5-Chip freigegeben werden. Im Klartext bedeutet das beim iPhone nur ab dem iPhone 4 und eben für neuere Modelle, die denn da kommen mögen. Und beim iPod nur ab dem iPod Touch 4G und auch dort dann wieder für künftige Modelle. Und dass diejenigen, die noch ein iPhone 3GS nutzen, von diesem Gerücht verständlicherweise wenig begeistert sind, kann man natürlich verstehen. Wenn man allerdings mal die andere Seite anschaut und mal zurückschaut, wie viel Performance beispielsweise das iPhone 3G vor ja, ziemlich genau einem Jahr mit iOS 4 verloren hat und das ja, obwohl schon damals zentrale Funktionen wie beispielsweise Wallpaper oder Multitasking schon gar nicht mehr freigeschaltet waren fürs iPhone 3G. Wenn man sich also diese Seite mal anschaut, dann kann es dieses Mal vielleicht wirklich die bessere Entscheidung sein, iOS 5 direkt nur den neueren Geräten zugänglich zu machen. Dass hier natürlich auch immer einiges an Kalkül mitspielt und Apple letztlich natürlich damit die Kunden auch dazu bewegen will, auf neuere Modelle umzusteigen, steht natürlich außer Frage, klar. Trotzdem finde ich es schwer, hier ein Urteil zu fällen, solange wir gar nicht wissen, was genau iOS 5 denn alles an Änderungen, Neuerungen und auch Erweiterungen bringen wird, denen dann ein iPhone 3GS oder ein iPod Touch 3G vielleicht tatsächlich gar nicht mehr gewachsen sind. Also einfach mal abwarten. Weiter geht's mit einer Meldung, von der ich ehrlich gesagt nicht so genau weiß, wie ich sie finden soll. Angeblich hat nämlich Alcomsoft aus Russland die Codeverschlüsselung des iOS geknackt. Dazu muss man sagen, die meisten Benutzer, die überhaupt einen Code verwenden, nutzen eine vierstellige Zahlenkombination und eben keine Buchstabenkombination. Und nutzt man vierstellige Zahlenkombinationen ergibt das ein Maximum von 10.000 möglichen Zahlenkombinationen, was, wenn man sich das mal von der Seite anschaut, für Hacker eigentlich gar keine echte Herausforderung sein sollte, einen solchen vierstelligen Zahlencode zu knacken, sollte man meinen. Beim schnellen iPhone 4 soll eben jenes Knacken des Codes angeblich nur 40 Minuten dauern, etwas länger oder deutlich länger beim langsameren iPhone 3GS und man braucht natürlich physikalischen Zugriff, sprich man muss sich das betreffende iPhone erstmal unrechtmäßig aneignen, also im Klartext, man muss es klauen. Alcom Software liefert diese Software aber anscheinend nur an Regierungsbehörden. Und persönlich muss ich sagen, denke ich nicht, dass man sich deswegen jetzt im Falle eines Diebstahls jetzt noch mehr Sorgen machen muss, als man sich mit Sicherheit eh schon sorgt, wenn einem das iPhone gestohlen wird. Es kann ein Grund mehr sein, natürlich in erster Linie mal besser auf das iPhone oder sehr gut auf das iPhone aufzupassen, sicherzustellen, dass es nach Möglichkeit eben natürlich nicht geklaut wird. Zum anderen aber auch Vorkehrungen für den Ernstfall zu treffen, indem man beispielsweise mein iPhone suchen nutzt oder auch die eine oder andere App aus Cydia, um einfach Vorkehrungen zu treffen, damit man im Ernstfall, wenn das iPhone tatsächlich abhanden kommt, wenigstens noch die persönlichen Daten löschen und insofern vor dem Zugriff Unberechtigter sichern kann. So viel zur Rubrik rund ums iDevice und weiter geht's mit den News aus dem Bereich App Store, iTunes und Software und hier mal wieder mit einer Rekordmeldung aus dem Hause Apple. Denn der App Store hat angeblich diese Woche die Marke von 500.000 Apps geknackt und lässt damit den zweitplatzierten Android-Marktplatz mit 350.000 Apps ja schon sehr deutlich hinter sich und fast ein Quantensprung, muss man sagen, ist der Abstand zu BlackBerry's App World, dem Drittplatzierten. Dort finden sich 25.000 Apps. Noch größer natürlich der Abstand zum Viertplatzierten Windows Phone Marketplace. Dort finden sich 18.000 Apps. Und verantwortlich für diese mehr als 500.000 Apps sind übrigens insgesamt 85.569 Entwickler. Um Nachschub an Apps muss man sich also wahrscheinlich keine Sorgen machen. Und allein im letzten Jahr wurden 4,5 Milliarden Apps in einem Gesamtwert von 6,8 Milliarden Dollar, also etwa 4,8 Milliarden Euro, gekauft und geladen. Eins muss man zu dieser Meldung noch dazu sagen. Apple selbst hat die Zahlen bislang nicht bestätigt. Das behält man sich, ist meine persönliche Vermutung, wahrscheinlich für die WWDC vor. Und ich bin sicher, da werden wir noch einiges mehr an Zahlen rund um den App Store hören und natürlich auch sehen. Weiter geht's mit einer, wie ich finde, sehr erfreulichen News. Seit Anfang der Woche hat nämlich die Apple Store App ein Update mit vielen neuen Funktionen bekommen und vor allem ist sie zum ersten Mal auch außerhalb der USA erhältlich und unter anderem auch in Deutschland. Die Apple Store App, nicht zu verwechseln mit der App Store App, ist quasi das App-Interface des Online-Stores. Man kann mit dieser App durch die Produktpalette surfen, man kann den nächsten physischen Apple Store finden und dort beispielsweise auch Termine an der Genius Bar vereinbaren. Und man kann auch, wenn man gerade in einem physischen Apple Store ist, dort einem Mitarbeiter zu Hilfe rufen, wobei ich sagen muss, dieses letzte Feature finde ich persönlich ja ein bisschen affig vielleicht, zumal man ja in den Apple Stores, wie wir letzte Woche schon im Podcast gehört haben, jetzt überall auch iPads als digitale Produktinfo neben den eigentlichen Ausstellungsprodukten liegen hat und über jene iPads auch einen Mitarbeiter zu sich rufen kann. Also das hätte es vielleicht nicht gebraucht. Und man muss zu dieser App auch sagen, sie ist momentan leider ziemlich eingeschränkt, was die Kaufmöglichkeiten angeht. Denn aktuell kann man damit lediglich Macs konfigurieren und auch ordern und ansonsten leider nur ja ein bisschen Zubehör und ein bisschen Software. Aber letztlich ist es nur ein sehr kleiner Ausschnitt der gesamten Produktpalette, den man momentan online bestellen kann. Das ist natürlich schade, wenn es eine solche App schon gibt. Da bleibt wahrscheinlich lediglich zu hoffen, dass Apple hier nochmal nachlegt und die App im Laufe der Zeit entsprechend um weitere Produkte erweitert. Eine, wie ich finde, sehr, sehr sinnvolle neue App hat O2 diese Woche veröffentlicht und da ist der Name ja quasi Programm. Die App namens Mehrnetz hat nämlich eigentlich nur einen einzigen Zweck. Man kann, falls man irgendwo in Deutschland Netzprobleme oder gar Ausfälle hat, über die App eine recht genaue Problembeschreibung, die teilweise auch schon vordefiniert ist, an O2 melden. Man muss natürlich dafür der Erfassung der Standortdaten zustimmen. Klar, O2 muss ja auch sehen, wo genau dieses Netzproblem auftritt. Sinn der App ist es zum einen natürlich, O2 mehr Transparenz darüber zu geben, wo die Netzqualität in Deutschland noch nicht gut genug ist und verbessert werden muss. Und wie gesagt, dafür muss logischerweise natürlich die Standortdatenerfassung erlaubt werden. Ich persönlich muss sagen, ich finde die Initiative von O2 wirklich klasse und interessanterweise sehen wir an eurem Feedback im Forum, dass sie trotzdem anscheinend gar nicht unbedingt nötig gewesen wäre, denn die meisten von euch melden, dass auch sie die Idee zwar wirklich toll finden, aber eigentlich gar keine Probleme mit dem Netz von O2 haben. Und da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich bin privat auch im O2-Netz unterwegs und auch wenn ich vielleicht mal einen Balken weniger habe als mit meiner beruflichen SIM-Karte im Vodafone-Netz, muss ich sagen, ich bin auch rundum zufrieden, hatte noch nie irgendwelche Ausfälle und das übrigens mit einem iPhone 4 ganz ohne Bumper. Weiter geht's mit den Schnäppchen dieser Woche, allen voran mit der Nike Plus GPS App. Die ist nämlich momentan anlässlich des 5-jährigen Bestehens von Nike Plus kostenlos. Leider weiß man nicht, wie lange noch, aber ich habe gerade vorhin nochmal geschaut. Also Stand jetzt gerade Freitag 12 Uhr ist sie noch kostenlos, also schnell zuschlagen. Passend zum Update und passend auch zur kostenlosen Promo hat Nike Plus die GPS App auch gleich aktualisiert und mit vielen neuen Funktionen ausgestattet. Und ich muss sagen, ich selbst nutze zum Laufen eigentlich nur noch Nike Plus GPS und kann die App deshalb wirklich uneingeschränkt empfehlen. Und für umsonst anstatt für 1,59 Euro kann man sie ja auch wirklich bedenkenlos einfach mal laden und testen. Nicht umsonst, aber zumindest um bis zu 50% reduziert, gibt's momentan auch viele Apps von Paragon. Beispielsweise ist der Duden, das deutsche Universalwörterbuch, momentan genauso um 50% reduziert wie der Duden, die deutsche Rechtschreibung oder auch das Fremdwörterbuch. Erwähnen muss man an der Stelle natürlich auch ganz klar, dass Paragon-Apps, auch wenn sie um 50% reduziert sind, immer noch recht teuer sind und so momentan jetzt zwischen 10 und 15 Euro liegen. Aber trotzdem finde ich, ist so ein Duden im Hosentaschenformat schon ein paar Euro wert. Und wer sich's mal anschauen möchte, die Aktion von Paragon läuft noch bis zum 29. Mai. Weiter geht's mit den Schnäppchen und zwar mal wieder aus dem Hause Electronic Arts. Die Entwicklerschmiede hat, ja mal wieder muss man sagen, eine Vielzahl an Games sowohl für das iPhone als auch für das iPad auf 79 Cent gesenkt. Insgesamt sind momentan mehr als 30 Games reduziert und darunter finden sich auch Spiele wie beispielsweise FIFA 11, diverse Need for Speed Varianten, Tiger Woods PGA Tour oder auch beispielsweise Tetris für das iPad. Ebenfalls reduziert, wenn auch nicht auf 79 Cent, sondern auf 2,39 Euro bzw. 3,99 Euro sind beispielsweise auch iPad-Spiele wie Risiko, Scrabble, Monopoly oder auch FIFA 11. Also hier lohnt sich definitiv ein Blick auf alles, was Electronic Arts momentan im Angebot hat. Und noch ein letztes Schnäppchen aus dem Bereich der Apps darf natürlich nicht verschwiegen werden. TomTom bietet momentan nämlich die Dachversion seiner Navi-App für 39,99 anstatt wie sonst für 49,99 an. Und auch die Europa-Version gibt's momentan für 79,99 anstatt für 89,99. Das sind zwar jeweils nur 10 Euro, aber es sind auch immerhin 10 Euro. Und wer vielleicht noch eine letzte Entscheidungshilfe braucht, ob er sich TomTom jetzt gönnen soll oder nicht, für den machen vielleicht genau diese 10 Euro den entscheidenden kleinen Unterschied. Und wenn ich mich nicht verguckt habe, dann sind, glaube ich, sogar alle TomTom-Navi-Apps momentan auf nicht auf 10 Euro, das wäre natürlich sehr schick. Nein, sie sind um 10 Euro reduziert, also auch da lohnt sich definitiv ein Blick. Und ein Update gab es diese Woche auch von Navigon, und zwar auf die Version 1.8.2. Allerdings muss man dazu sagen, dieses Update enthält keinerlei neue Funktionen oder neues Kartenmaterial. Dafür gab es ja erst vor einigen Wochen ein Update auf die Version 1.8. Die jetzt neu erschienene Version 1.8.2 dient lediglich Bugfixes. Anscheinend war es nämlich so, dass bei einigen Nutzern das GPS-Signal verloren ging, wenn Navigon im Hintergrund gelaufen ist, und das wurde jetzt mit der Version 1.8.2 behoben, und was man so im Forum sehen kann, scheint die Version auch absolut fehlerfrei zu laufen. Noch ein Update gab es diese Woche von Opera Mini, dem Webbrowser, und zwar ein sehr umfassendes Update. Opera Mini hat nämlich zum ersten Mal sowohl Retina-Unterstützung bekommen als auch iPad-Unterstützung und ist damit jetzt eine Universal-App, die auch auf dem iPad genutzt werden kann. Beides war bisher ja nicht der Fall. Persönlich muss ich sagen, Opera ist wie immer beeindruckend schnell. Ich bin allerdings trotzdem nur bedingt begeistert. Ausprobiert habe ich es mal nur auf dem iPad, also zur Performance auf dem iPhone kann ich nichts sagen. Aber auf dem iPad ist Opera ja, wirklich beeindruckend schnell, keine Frage, aber die Qualität ist trotzdem wesentlich schlechter, in meinen Augen wesentlich schlechter als bei so ziemlich allen anderen Browsern, die ich kenne. Bei uns im Forum zum Beispiel kann ich in der Tagesübersicht gar nicht unterscheiden, welche Threads ich denn schon gelesen habe und welche nicht. Normalerweise werden die ungelesenen ja fett angezeigt. Bei Opera sieht man aber gar keinen Unterschied. Und auch insgesamt muss ich sagen, finde ich die Schrift sehr schlecht und teilweise so dünn, dass man sie kaum noch lesen kann. Aber wie gesagt, Opera ist sehr, sehr schnell, gar keine Frage. Und es ist kostenlos. Also auch hier kann man mit einem Test eigentlich nicht viel falsch machen. So viel zu den Apps und weiter geht's mit der letzten Meldung in dieser Rubrik und zwar einer Meldung zu OS X oder besser gesagt eigentlich zu Mac Defender. Noch letzte Woche gab es ja ziemlichen Unmut, weil Apple explizit keinen Support für die Scareware namens Mac Defender geben wollte, die sich in manipulierten ZIP-Dateien versteckt und nach dem Download bzw. nach dem Entpacken der betreffenden ZIP-Datei sich auf dem Mac einnistet und dem User einen Virus vorgaukelt und ihn dann im Anschluss zum Kauf einer vermeintlichen Virensoftware drängen will. Jetzt hat man bei Apple allerdings erfreulicherweise doch reagiert und im ersten Schritt ein Support-Dokument veröffentlicht, das genau erklärt, wie man den Mac Defender vollständig vom Mac entfernen kann. Und in den nächsten Tagen soll es sogar noch ein OS X-Update geben, das die Scareware dann auf dem Mac aufspüren und auch vollständig entfernen kann. Egal, ob man hier der Meinung ist, der Hersteller sei verantwortlich für die vom User durchgeführte Installation von Scare und auch Malware oder nicht. Darüber wurde nämlich im Forum teilweise ziemlich heftig diskutiert. Ist es auf jeden Fall, um damit auch mal einen Schlusspunkt an das Thema zu setzen, ein sehr positives Zeichen von Apple, dass man nach der anfänglichen Verweigerung jedweder Hilfestellung jetzt sogar eigens ein OS X-Update veröffentlicht, um dem Mac Defender den Garaus auszumachen. Wie gesagt, finde ich persönlich sehr, sehr erfreulich. Damit kommen wir zur letzten Rubrik des heutigen Podcasts, nämlich den Meldungen in eigener Sache. Und hier mal wieder mit einer sehr erfreulichen Info. Wir durften ja erst vor einigen Wochen unser 100.000. Mitglied im Forum begrüßen. Und damit die Sache so richtig rund wird, habt ihr auch fleißig weiterhin ganz viel gepostet. Und dank euch haben wir in dieser Woche quasi in aller Stille die 1-Million-Marke an Beiträgen geknackt. Und das ist schon Wahnsinn, wenn man sich mal vorstellt, dass auf unserem Portal mittlerweile über 1 Million Beiträge verfasst wurden. Wir finden das natürlich klasse. Und freuen uns, dass wir euer Interesse wecken und auch immer wieder neue Mitglieder für unser Forum gewinnen können, die fleißig Fragen stellen. Aber natürlich auch solche, die sich schon ganz gut auskennen oder über die Zeit eine Menge lernen und mit ihrem Wissen dann auch wieder anderen Usern helfen. Und dafür an dieser Stelle mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Ohne euch, ohne die etwas erfahreneren und versierten User, die uns wirklich in Sachen Support hier eine Menge helfen, könnten wir als Team alleine dieses Volumen gar nicht stemmen. Und dafür ein ganz dickes Dankeschön. So, das waren sie, die News dieser Woche und mir bleibt wie immer an dieser Stelle nur, mich ganz herzlich fürs Zuhören zu bedanken, euch allen ein schönes Wochenende zu wünschen und mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Eisszene-Podcast.